Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 60. Indem Königsau so dahinschritt, vernahm er eine Stimme. Er blieb überrascht stehen, denn es war ihm, als ob er den Namen Fabier gehört hätte. Er lauschte, jetzt vernahm er deutlich, dass draußen, außerhalb des Ganges, zwei Personen miteinander sprachen. Er unterschied eine männliche und eine weibliche Stimme. Sie ertönten gar nicht weit von ihm. Er brauchte nur noch einige Schritte zu gehen, so stand er innerhalb grad an der Stelle, an welcher sie außerhalb standen. Er schlich sich leise vorwärts und lauschte. »Also, du bist ihm nicht gut?« fragte die männliche Stimme. »Nein, ganz und gar nicht«, antwortete die weibliche in einem tiefen, rauen Alt. »Aber er ist doch dein Liebhaber.« »Wer sagt das?« »Ich habe es gesehen.« »Wann?« »Vorgestern am Zaune.« »Da habt ihr euch geküsst.« »Er mich, aber ich ihn nicht.« »Du brauchst es doch nicht zu leiden.« »Er ist stärker als ich.« »So brauchst du noch nicht hinaus zu ihm zu gehen.« »Dummkopf, wusste ich, dass er draußen stand?« »Aber du hast mit ihm getanzt.« »Mit anderen auch.« »Aber mit mir nicht.« »Dummkopf, du wirst mein Mann und bist mir also sicher.«
»Ah, so, aber ich will doch mit meiner Geliebten auch einmal tanzen.«
»Warte ab, bis du mein Mann bist.«
»Und wenn ich dich nun nicht zur Frau haben mag?«
»So lässt du es bleiben, aber dann wirst du auch kein reicher Mann, der den Wein aus Krügen trinkt und den Tabak aus Meerschaumpfeifen raucht.«
»Du redest nur stets von Reichtum. Wovon soll ich reich werden?«
»Durch mich.«
»Durch dich?« ertönte es lachend. »Was besitzt du denn? Einen Rock, zwei Hemden, zwei Strümpfe, eine Schürze, eine Jacke, ein Tuch und ein paar Holzschuhe. Das ist dein ganzer Reichtum.«
»Dummkopf, muss man denn seinen Reichtum auf dem Leibe tragen?«
»Wo denn?«
»Den versteckt man.«
»Ah, man gräbt ihn zum Beispiel ein?«
»Ja.«
»Dann wird es ein Schatz.«
»Ja, richtig, ein Schatz.«
»Aber man hat nichts davon.«
»Warum nicht?«
»Nun, wenn das Geld in der Erde steckt, was soll es einem da helfen?«
»Dummkopf, man holt sich zuweilen so viel, wie man gerade braucht.«
»Oh, das wäre gut, wer es doch bereits so weit gebracht hätte.«
»Ich habe es so weit gebracht«,
ertönte es in stolz knurrendem Tone. »Du hättest Geld vergraben?«
»Ja.«
»Wo denn?«
»Das geht dich jetzt noch nichts an. Das erfährst du, wenn du mein Mann bist.«
»Donnerwetter, wenn das wahr wäre, ist's wahr?«
»Dummkopf, würde ich es dir sagen, wenn es nicht wahr wäre?«
»Ja, das mag richtig sein. Wie viel ist es denn?«
»Rate einmal.«
50 Franken.«
»Viel mehr.«
100 Franken.«
»Oh, viel mehr.«
1000 Franken.«
»Noch mehr.«
»Noch mehr, das ist unglaublich. Woher solltest du dies viele Geld haben?«
»Dummkopf, das ist meine Sache. Rate also immer weiter.«
5000 Franken.«
»Viel mehr.«
10.000?
»Noch lange nicht genug.«
»Aber du machst mich ja ganz stupid. Für 10.000 Franken kann ich mir doch ein schönes Haus oder gar ein Bauerngut kaufen.«
»Dummkopf, du bist ja schon stupid. Was liegt mir an einem Haus oder einem Bauerngut? Ein Schloss will ich haben, ein Schloss mit Türmen und großen Fenstern.«
Es entstand eine Pause, welche jedenfalls durch ein Mienenspiel des ungeheuersten Erstaunens ausgefüllt wurde. Dann ertönte die männliche Stimme wieder.
»Aber dazu gehören ja mehr als 100.000 Franken.«
»Die habe ich ja.« »Oder gar 1 Million?«
»Auch diese habe ich.«
»Mädchen, du bist verrückt!«
»Dummkopf, ist man denn verrückt, wenn man mehr als 1 Million hat?«
»Oh nein, da ist man im Gegenteil sehr gescheit. Aber wo hast du das Geld?«
»Vergraben.«
»Und von wem hast du es?«
»Von meinem Vater.«
»Der ist ganz arm, blutarm.«
»Hat er nicht erst vor 2 Wochen drinnen in der Gaststube 80 Franken im Spiele verloren?«
»Ja, das ist wahr.
Nun, ist er arm? Wo hat er das Geld her?
Das kann ich nicht sagen.
Warum nicht?
Weil du noch nicht mein Mann bist.
Also, um alles zu erfahren, muss ich erst dein Mann sein?
Natürlich.
Dann wäre ich in Wirklichkeit der Dummkopf, wie du mich immer heißest.
Wieso?
Wenn du dann meine Frau bist, dann hast du nichts.
Ach, du glaubst mir nicht?
Nein, ich lasse mich nicht fangen. Jetzt lockst du mich mit heiraten, aber nach der Hochzeit hast du keinen Franken, viel weniger als 1 Million.
Wieder entstand eine Pause, nach welcher die weibliche Stimme fragte.
Also, du magst mich nicht?
Mit leeren Versprechungen nicht.
Aber ich sage ja die Wahrheit.
Beweise es.
Wenn ich dir jetzt alles sage, so verrätst du es und heiratest mich nicht.
Unsinn, ich möchte gar so gern reich sein, und wenn ich es durch dich werden kann, so werde ich es doch nicht verraten.
Aber wenn nun ein bisschen Unrecht dabei wäre?
Das ist mir egal.
Wenn der Schatz einem anderen gehörte?
Das wäre ihm recht. Mag er nicht so dumm sein und sein Geld vergraben.
Er ist ja gar nicht so dumm gewesen. Es ist ihm genommen und vergraben worden.
Mag er es sich nicht nehmen lassen. Wer war es denn?
Kein Mann und keine Person, sondern der Staat.
Der Staat? Ach, dem können wir das Geld nehmen.
Er hat es ja erst von uns.
Es ist also wohl gar eine Kasse?
Ja.
Wer hat sie gestohlen?
Wer hat sie ausgeleert?
Man hat sie nicht ausgeleert. Sie ist ganz vergraben worden, gleich mit dem Kasten.
Donnerwetter, eine Kriegskasse also?
Dummkopf, brülle nicht so.
Wohl gar dieselbe, welche damals so gesucht wurde.
Ja.
Wo steckt sie?
Das erfährst du jetzt noch nicht. Du weißt einstweilen genug.
Nein, ich weiß nicht genug. Das von der Kriegskasse kannst du dir erst ausgesonnen haben, um mich zu fangen. Ich beiße aber an diese Angel nicht an.
Ja, was willst du denn noch wissen?
Wo sie liegt?
Droben, in den Bergen.
In welchen Bergen?
Nicht weit von Bouillon.
Ah, kennst du den Ort?
Nein, aber mein Vater weiß ihn.
Woher weiß er ihn denn?
Dummkopf, weil er selbst die Kriegskasse dort vergraben hat.
Er selbst? Ach, so ist er es gewesen, der sie damals gestohlen hat?
Ja, aber du wirst ihn doch nicht verraten?
Fällt mir gar nicht ein, aber teilen muss er mit mir, verstanden?
Das tut er auch, wenn du mich zur Frau nimmst.
Aber ich setze den Fall, er tut es nicht, wenn ich dann dein Mann bin.
So schlage ich ihn tot und nehme ihm das Geld ab. Ja, gewiss, das tue ich.
Donnerwetter, so hast du mich also sehr lieb.
Dummkopf, würde ich dich sonst zu meinem Manne haben wollen und dir so viel Geld geben?
Ja, du hast recht, aber woher weißt du, dass sie bei Bouillon vergraben liegt?
Der Vater sagte es mir.
Aber wenn er dich belogen hat?
Ich bin ihm nachgegangen, als er Geld holte.
Ich habe mich überzeugt. So musst du doch den Ort gesehen haben.
Nein, er lief mir zu schnell. Ich verlor ihn aus den Augen. Ich musste also umkehren.
Aber als er dann nach Hause kam, hatte er alle Taschen voller Goldstücke.
Du bist ihm wirklich bis Bouillon nachgegangen?
Ja, noch weiter.
Wohin?
Bis über den Ort hinaus am Wasser hin. Dann geht es links ab, am Berg empor.
Weiter?
Man kommt im Wald an eine Hütte. Dort verlor ich ihn aus den Augen.
Man müsste ihm nachschleichen.
Das ist nicht nötig. Er teilt ja mit dir.
Wird er das wirklich tun?
Ganz sicher. Er wollte ja mit Fabier auch teilen, aber diesen mag ich nicht. Ich kann ihn nicht leiden. Er ist klug und falsch. Du aber bist dumm und gut.
Ah, ich danke dir. Dass er falsch mit dir war, habe ich längst gewusst.
Inwiefern?
Er läuft der Tochter in der Waldschenke nach.
Ah, das hast du also auch gewusst?
Ja, er hätte mir mein Geld abgenommen und es zu ihr getragen.
Aber ich bin pfiffiger als er. Ich nehme mir einen Mann, den ich eher betrügen kann als er mich. So muss man es machen. Fast hätte Königsau laut aufgelacht und sich dadurch kläglich verraten. Doch wurde das Gelächter von der männlichen Stimme reichlich besorgt. Dann sagte sie, »Du meinst also, mich betrügen zu können? Da muss ich außerordentlich vorsichtig zu Werke gehen, um nicht zu sehr über das Ohr gehauen zu werden. Tue das immerhin. Deine Klugheit habe ich nicht zu fürchten. Aber jetzt habe ich nicht länger Zeit zu unnützen Gesprächen. Gehe fort und komme lieber heute Abend wieder, wenn meine Arbeit beendet ist. Adieu.
Adieu.«
Königsau hörte das laute, klatschende Geräusch eines schallenden Schmatzes und dann eilig sich entfernende Schritte. Er trat an eins der Laubenfenster und blickte hindurch. Er sah ein klein, aber sehr untersetzt gebautes Mädchen, schmutzig gekleidet und mit wirr um den Kopf hängenden Haaren, das Gesicht voller Blatternarben und Sommersprossen. Das Wesen sah eher einer Kretin als einem normal gestalteten Menschen ähnlich, und der boshafte Blick des kleinen Auges machte es noch abstoßender. Das also war Barchons Tochter, die Nebenbuhlerin der schönen Bertha Marmont. Welch ein Unterschied zwischen beiden! Der sich entfernende war ein Mensch mit Säbelbeinen und einem ungeheuren Kopfe. Als er sich noch einmal umdrehte, um seiner Geliebten nachzulächeln, bildete dieses beabsichtigte Lächeln eine höchst verunglückte Fratze, welche sich wie eine tragische Larve um sein Gesicht legte. Diese beiden passten allerdings zusammen wie selten zwei andere. Königsau zog es vor, auf das Gras für das Pferd zu verzichten und lieber Brot für dasselbe geben zu lassen. Er wollte lieber von dem Mädchen gar nicht bemerkt sein. Im Laufe der belauschten Unterhaltung war es ihm fast bange um seine Kriegskasse geworden. Es hatte allen Anschein gehabt, als ob das Mädchen den Ort kenne, an welchem dieselbe versteckt lag. Als sich dann jedoch herausstellte, dass dies nicht der Fall war, fühlte er sich so erleichtert, dass er tief Atem holte. Aber während er nach dem Gastzimmer zurückkehrte, kam ihm doch wieder ein beunruhigender Gedanke. Sollte sie den Ort dennoch wissen und sich gegen diesen Menschen nur verstellt haben, fragte er sich. Das wäre möglich, aber nicht wahrscheinlich. Sie hätte dann sicher nicht erzählt, dass sie ihrem Vater fruchtlos nachgelaufen sei. Damit beruhigte er sich. Er versorgte sein Pferd, bezahlte sodann seine geringe Zeche und ritt weiter. Sein Aufenthalt in den beiden Schenken und die Belauschung der Marodeur hatten noch mehr Zeit in Anspruch genommen, als von ihm beabsichtigt worden war. Der Tag neigte sich bereits seinem Ende zu, und als er wieder in die schmale, von hohen Bäumen eingefasste Waldstraße einritt, dämmerte es bereits in derselben. Er gab seinem Pferde die Sporen, um rascher vorwärts zu kommen. Es war so unheimlich still im Walde, eine Stille ganz geeignet, den Gedanken und Befürchtungen eines besorgten Gemütes Audienz zu geben. Er malte sich die Szene aus, wenn die von Vouziers zurückkehrende Geliebte von Vagabunden überfallen würde. Seine Einbildungskraft war dabei so lebhaft beschäftigt, dass er seine Pistole zog und das Pferd zu größter Eile trieb. Die Schatten der Nacht neigten sich tiefer und tiefer herab. Es war nun vollständig dunkel geworden, so dass er den Weg nicht mehr zu erkennen vermochte. Er verließ sich ganz auf das Pferd, dessen Huftritte auf dem weichen Boden des Waldweges fast gar kein Geräusch hervorbrachten. Da war es ihm, als ob sein immer vorauslauschendes Ohr das dumpfe Rollen vernommen hatte. Davon blitzte zu gleicher Zeit ein Schuss auf, dem mehrere andere folgten, so dass die Echos derselben vervielfältigt durch den Wald erdröhnten. Weibliche Stimmen riefen um Hilfe. Da spornte er sein Pferd zu größter Eile. Jetzt tauchten vor ihm zwei dünne, schwache Lichter auf. Sie kamen aus den beiden Laternen des überfallenen Wagens. Ein Gedanke kam ihm. Der Galopp des Pferdes musste ihn den Vagabunden verraten. Er erhielt dann jedenfalls ihre Schüsse, ehe er in der Dunkelheit imstande war, einen von ihnen zu erkennen und auf ihn zu schießen. Jetzt aber hatten sie sein Nahen jedenfalls noch nicht bemerkt. Er hielt sein Pferd an, band es an den nächsten Baum und nahm die Pistolen des Barons aus den Satteltaschen, in denen sie staken. Er steckte sie in die Außentaschen seines Rockes und nahm seine eigenen in die Hände. Dann eilte er vorwärts, indem er während des Laufens die Hähne aufzog. Als er abstieg, war er vielleicht 200 Schritte von dem Wagen entfernt. Er brauchte keine Minute, um diese Strecke zurückzulegen. Der weiche Boden dämpfte den Schall seiner Schritte. Als er nahe genug war, um die Szene zu erkennen, hielt er an und schlich sich im Dunkeln nun langsamer näher. Er hörte die Stimme von Frau Richemont, welche soeben versicherte: »Aber wir haben in Wahrheit kein Geld mehr bei uns.«
»Vornehme Damen und kein Geld, ha!« rief eine raue Stimme. »Steigt aus, wir werden alles durchsuchen, euch auch und eure Kleider. Ist eine halbwegs hübsche unter euch, so wird sie für euch alle bezahlen, wenn ihr kein Geld habt.«
Frau Richemont wurde herausgezogen. Dann leuchtete der Kerl mit der einen Wagenlaterne abermals in das Innere des Wagens hinein.
»Alle Wetter!« rief er. »Die ist hübsch, die ist reizend. Ein solches Püppchen haben wir noch nicht gefunden. Heraus, mein Schatz, heraus!«
Das eine Pferd lag erschossen am Boden, das andere stand schnaubend und zitternd daneben. Der Kutscher saß auf seinem Bocke und rührte sich nicht, und um den Wagen herum standen 9 dunkle, martialische Gestalten, welche neugierig versuchten, in den Wagen zu blicken.
»Ha, heraus mit ihr, wenn sie hübsch ist!« rief einer, sich näher drängend. »Das gibt endlich einmal ein Vergnügen, wie es unser einem willkommen ist.«
Er langte in den Wagen hinein, um Margot mit herauszuziehen. Sie stieß seinen Ruf des Entsetzens aus und versuchte, sich zu wehren.
»Das nützt dir nichts, feines Liebchen«, lachte der eine.
»Heraus musst du, dann halten wir Hochzeit zwischen 9 Bräutigams und einer Braut.«
»Und ich gebe meinen Segen dazu, ihr Halunken!«
Mit diesen Worten Königsaus krachte ein erster Schuss. Der zweite folgte augenblicklich. Die beiden Kerls, welche dem Wagenschlage am nächsten standen, stürzten zu Tode getroffen zur Erde nieder.
»Hugo, mein Hugo, ist es möglich?«
jubelte Margot auf. Sie hatte die Stimme des Geliebten erkannt, obgleich es ihr unerklärlich sein musste, ihn gerade hier gegenwärtig zu sehen.
»Ja, ich bin es, Margot. Keine Angst weiter«, antwortete er.
Während dieser Worte schoss er 2 andere nieder, ließ die abgeschossenen Pistolen fallen und zog die geladenen hervor. Die Vagabunden waren von seinem Erscheinen so überrascht, dass sie im ersten Augenblicke ganz vergaßen, sich zur Wehr zu setzen. Jetzt aber bemerkten sie, dass sie nur einen einzelnen Gegner vor sich hatten.
Da erhob einer sein Gewehr zum Kolbenschlage und rief: »Hund, das sollst du büßen. Deine Pistolen sind nun abgeschossen. Fahre zur Hölle!«
»Fühle, ob sie abgeschossen sind«, antwortete Königsau. Er hielt ihm, ehe der beabsichtigte Hieb herniedersausen konnte, den Lauf vor die Stirn und jagte ihm eine Kugel durch den Kopf. Da erscholl aus dem Wagen ein schriller Angstschrei.
»Gott, Hugo, hinter dir!«
Er drehte sich auf diesen Zuruf Margots blitzschnell um und hatte gerade noch Zeit, sich auf die Seite zu werfen. Einer der Kerls hatte von hinten auf ihn angelegt, um ihn zu erschießen. Der Schuss krachte, aber die Kugel verfehlte ihr eigentliches Ziel und fuhr einem seiner Kameraden in die Brust, welcher sich soeben auf den Leutnant hatte werfen wollen.
»Esel«,
röchelte er noch zornig, ehe er zu Boden sank. Zu gleicher Zeit aber schoss Königsau auch den ungeschickten Schützen nieder. Jetzt bekam auch der Kutscher Mut. Er sprang vom Bocke und fasste den einen der beiden noch übrigen Marodeur. Dieser wehrte sich verzweifelt, konnte sich aber von dem stämmigen Knechte nicht losringen. »Ich werde dir lehren, mir die Pferde zu erschießen«, zürnte dieser. »Jetzt bist du dran, Hundsfott!« Er riss ihn zur Erde nieder und kniete auf ihm. Der Letzte suchte durch die Flucht zu entkommen, wurde aber noch zur rechten Zeit von der Kugel des Deutschen erreicht. Dieser trat nun rasch zum Kutscher, um diesem Beistand zu leisten.
»Ist nicht nötig«, meinte dieser jedoch. »Der Kerl ist tot.
Ich habe ihm die Seele aus dem Leibe gequetscht.
Königsau untersuchte den am Boden liegenden und fand allerdings, dass er von dem Kutscher erwürgt worden war.
»Ja, er ist tot. Es war der letzte von den neun. Wir sind fertig«, sagte er.
»Ist es wahr, Hugo? Ist der Sieg vollständig?« klang es aus dem Wagen heraus.
»Ja«, antwortete er zum Schlage tretend.
»Oh, wie danke ich, wie danken wir dir!«
Sie flog heraus und in seine Arme. Ihre Lippen legten sich wieder und wieder und wieder auf seinen Mund, bis sie, sich besinnend, plötzlich frug.
»Aber Mama, wo ist Mama? Sie musste aussteigen.«
Es war alles so schnell gegangen und Königsau hatte seine Aufmerksamkeit so auf die Feinde zu richten gehabt, dass er gar keine Zeit gefunden hatte, des Weiteren auf die Mutter der Geliebten zu achten.
»Hier liegt sie«, antwortete der Kutscher, mit der noch brennenden Wagenlaterne zu Boden leuchtend. Die andere war dem Räuber entfallen, als ihn Königsaus Kugel traf.
»Mein Gott, hier am Boden«, rief Margot, »sie ist doch nicht etwa von einer Kugel getroffen worden?«
Der Deutsche kniete nieder und untersuchte Madame Richemont.
»Sie ist nur ohnmächtig, meine Margot«, sagte er. »Es hat nichts zu bedeuten«, »aber war nicht die Frau Baronin bei euch?«
»Ja, dort im Wagen ist sie noch.«